Ja, du hast einen Flug pro Monat, den du dir wünschen
Aha,
kannst.
okay.
Der muss nicht erfüllt werden, aber da gibt's ja Seniorität und ob es reinpasst. Aber meistens klappt das eigentlich jeden Monat. Und das ist, sagen wir mal, jetzt auf Langstrecke ist das Los Angeles, sagen wir als Beispiel. Das ist dann 48 Stunden frei, also kannst du 2 Tage surfen gehen. Also das habe ich eigentlich früher jeden Monat
Schon mal nicht schlecht.
gekriegt. Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Und wenn ich Glück hatte, ist halt noch zufällig ein anderer Flug dazugekommen. Und wenn 2 da waren, habe ich mich natürlich auch gefreut, wenn ich dann auf 4 oder 5 Tage in dem Monat kann. Jetzt auf der Kurzstrecke, ja, ich versuche es auch irgendwie hinzukriegen, aber dann klappt es vielleicht jeden zweiten Monat dann mal.
Naja, immerhin. Ich meine, ohne Urlaub zu nehmen und direkte Freizeit zu investieren, kann man mal machen, würde ich sagen. Willkommen zurück im Wellenlänge Surf Podcast. Letzte Mal in diesem Jahr. Nee, keine Sorge. Über Weihnachten und Neujahr nerv ich dich mal nicht. Da lasse ich dich mal in Ruhe. Im Januar geht's dann weiter. Hast du eigentlich gute Vorsätze fürs nächste Jahr? Ich halte ja grundsätzlich nicht viel von diesem Jahreswechselkult-Gedöns. Letztendlich verändert sich ja nichts. Meine Vorsätze bleiben daher eigentlich die der letzten Monate. Und einer davon ist tatsächlich hier so im Podcast auch mehr und mehr entstanden, nämlich einfach mehr Engagement gegen schleichenden Rechtsruck in Europa zeigen. Vielleicht auch einfach mal in Hinsicht auf das kommende sogenannte Superwahljahr mit Europawahl, 3 Landtagswahlen und x Kommunalwahlen. Und wenn ich sehe, dass die AfD teilweise über 30% in den Prognosen liegt, boah, ey, da krieg ich Plack. Oder Angst, besser gesagt. Also daher hier schon mal wieder der Aufruf. Tut's mir gleich, tut mehr gegen Rechtsruck, klärt auf, teilt Informationen. Und sorgt mit dafür, diese besorgniserregende Entwicklung irgendwie aufzuhalten. Zweiter Vorsatz, mehr für die Umwelt tun. Geht damit einher eigentlich. AfD über 30% heißt Umweltschutz und Klimaschutz AD eigentlich mehr oder weniger schon in die Richtung. Ein Ziel in meinem Podcast ist es auf jeden Fall halt irgendwo ein bisschen mehr Relevanz in solche Richtungen zu schaffen und in Themen, die ich bespreche, immer mal so ein Thema mit einzubringen. Ja, heute gut, weniger fliegen. Weniger fliegen kann ich mir kaum vornehmen als Ziel. Da habe ich nicht viel Potenzial, sage ich mal. Tatsächlich sehne ich mich eigentlich eher mal wieder danach, mal wieder ein spannendes Fernziel zu besuchen und da vielleicht auch mal surfen zu gehen. Wird sicherlich auch mal wieder passieren in nächster Zeit. Der ein oder andere kann sich aber sicherlich vornehmen, weniger zu fliegen. Mein heutiger Gast ist absoluter Vielflieger. Aber nicht aus Freizeitegoismus, sondern von Berufswegen. Laurent ist nämlich Pilot und fliegt regelmäßig zahlreiche der großartigsten Surfdestinationen der Welt an. Er erzählt heute, wie er seine Dienstreisen mit Surfen schafft zu verbinden, wie das so abläuft, warum ihn für ihn die Fliegerei auf jeden Fall nach wie vor ein absoluter Traumjob ist. Und außerdem reden wir noch über das ein oder andere mehr. Es ist definitiv keine Öko-Folge, sondern definitiv zum Jahresabschluss eher eine Spaßfolge. In dem Sinne auch viel Spaß beim Zuhören. Moin, Loro. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, moin Benny, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Ja, sehr gern. Wir sind uns ja mehr oder weniger zufällig auf Instagram über den Weg gelaufen, bin ich auf dein Profil aufmerksam
Ja,
geworden.
genau.
Ne, und du schreibst da über Pilot sein, über Surfen und über Barista, Heimbarista sein. Von daher fangen wir doch mal ganz off-topic an. Wo in Europa oder der Welt gibt es denn den besten Kaffee?
Das ist schwer zu sagen. Kennengelernt, den besten Kaffee habe ich tatsächlich in Australien im Surfurlaub.
Ja.
Die waren sehr früh dran mit gutem Kaffee machen. Und ich würde mal sagen, dann kamen die Amerikaner und die Europäer hinterher. Und ja, in der Großstadt ist das jetzt echt mittlerweile kein Problem mehr, irgendwo sehr guten Kaffee zu kriegen. Und einer der vielen Sachen, die ich eben so als Hobby dann ein bisschen, ja, ausgedehnt habe.
Ja.
Mit dem Barista-Kurs und ja, solchen Sachen halt. und ich kaufe gerne überall Bohnen ein. Also es ist immer so ein Paket, was ich gerne mache, wenn ich irgendwo hinfliege, wenn es geht, surfen und guten Kaffee.
Ja, das klingt gut. An Bord, wie ist der Kaffee da? Wahrscheinlich ungenießbar im Vergleich, oder?
Ja, genau. Es ist kein Highlight, wenn man so sagen. Also auf Langstrecke geht's noch, da gibt's Espressomaschinen, auf Kurzstrecke, ja, das ist halt einfacher Filterkaffee sein.
Muss es auch manchmal tun.
Ja, alles gut, genau.
Ja, ich sag mal, man kann wahrscheinlich von ausgehen, dass du viel rumkommst in deinem Beruf. Wenn wir da dann auch direkt aufs Surfen kommen, wo warst du denn so jobbedingt schon überall im Wasser mittlerweile?
Ja, das muss man eigentlich aufteilen in Kurzstrecke und Langstrecke. Also ich bin von 2006 bis 2019 war ich auf der Langstrecke, also 13 Jahre. Mhm. Da fliegt man quasi alles außerhalb von Europa und Mittelmeerbereich. Da kommt man sehr viel rum. Highlights, würde ich immer sagen, sind Kalifornien, Nordkalifornien, Südkalifornien. Ich sag's immer gerne, ich war 65 Mal in Los Angeles und 55 Mal in San Francisco. Natürlich rein ging's da um Surfen. Also das LA war noch einfacher, da habe ich bis heute ein Brett tatsächlich liegen. Ist dann natürlich auch ein Kostenfaktor, wenn man nicht jedes Mal eins ausleihen muss. Und da bin ich dann immer hingeflogen zum Surfen in die Länder. Und genau, was dann noch so Highlights waren, Japan ist natürlich komplett anders von der Kultur auch, aber auch da gibt es eine sehr große Surf-Community, die sehr spannend ist. Die waren immer sehr begeistert, wenn ich da im Surfshop ankam und erzählt habe, dass ich jetzt hier rübergeflogen bin, 48 Stunden da bin und zwischendurch mal versuche, eine Welle zu reiten. Das fand ich immer total spannend und interessant, dass man das überhaupt macht. Genau. Ja. Was waren denn noch so? New York war auch immer so eine Sache. Das hat auch nie einer geglaubt, wenn ich das erzählt habe. Das ist tatsächlich, kommt man innerhalb von einer Stunde mit der Subway von Manhattan, Downtown, zum Strand, Rockaway Beach.
Ich glaube, da habe ich hier Barbarentage von dem Finnegan, der hat, glaube ich, darüber geschrieben, das war auch in New York.
Genau, ja, den habe ich auch gelesen.
Ich glaube, er hat auch von New York.
Der hat lange da gelebt, glaube ich, und ist da auch dann surfen gegangen. Genau, eigentlich total easy, kannst du auch hinfahren, wie gesagt, mit der Bahn und ein, zwei Stunden surfen gehen und dann fährst du wieder zurück, legst dich nochmal hin und dann geht's nach Hause. Was war noch dabei? Genau, Brasilien war noch dabei, das war auch immer super.
Ja.
Da hatten wir teilweise sogar 4 bis 5 Tage frei vor Ort, weil wir das nicht so oft geflogen sind in Sao Paulo. Und das ist dann so 2 Stunden fährt man da zum Strand runter. Und die haben eigentlich nur 2 Monate Saison, Dezember und Januar. Und danach ist, also Feriensaison meine ich, und danach ist das total leer. Da kannst du für wenig Geld übernachten und dir 4 schöne Tage am Strand tatsächlich machen.
Also gleich ein Tipp auch, Brasilien.
Genau. Ja, genau. Ja, das steht natürlich nicht so bei vielen, glaube ich, auf dem Schirm. Mhm. Aber kann man auch gut machen. Südafrika war auch dabei. Also Kapstadt dann eigentlich nur. Und da die 2 üblichen verdächtigen Strände, die es da gibt, Meusenberg und Komiki. Genau, da war ich auch schon mal surfen. Ich glaube, das war es von der Langstrecke. War es das so? Dann kommt die Kurzstrecke jetzt, was ich jetzt seit 2019 mache. Das ist, aufwendiger, weil da hast du nicht so viel frei vor Ort. Also auf Langstrecke hast du, wenn es ein kurzer Trip ist, hast du 24 Stunden frei vor Ort. Und der normale längere sind 48 Stunden. Und wenn du ganz viel Glück hast, kann es auch mal 4 Tage sein. Okay. So im Dezember, Januar, Februar, wenn nicht viel geflogen wird. Genau, weil ich noch vergessen habe, auf Langstrecke stimmt Mexiko. Mhm,
ja.
Da hatten wir auch immer sehr viel Zeit. Und da sind die meisten Kollegen in irgendeine Richtung geflogen. Ich bin dann natürlich auch immer Richtung Pazifik geflogen. noch weiter zum Surfen. Nee, genau, Kurzstrecke, wie gesagt, da hast du nicht so viel Zeit, da hast du, wenn du Glück hast, 24 Stunden frei, normal sind so 12 bis 14 Stunden vor Ort, davon schläfst du ja schon mal 7, 8 Stunden. Da surfen zu gehen, ist großer Aufwand, betreibe ich auch ab und zu. Lissabon ist so ein Ding, da ist es ziemlich einfach. Da kannst du ja mit der Bahn einfach Richtung Westen rausfahren. Ja, es geht, oder auch nach Süden könntest du auch nach rausfahren. Das habe ich auch noch nicht gemacht, weil da müsstest du tatsächlich ein Taxi oder ein Mietauto nehmen. Ja, aber da kommt es dann, wie gesagt, das ist dann eher so eine Sache, 7 Uhr aufstehen, Kaffee trinken, frühstücken, mit der Bahn rausfahren, um 9 Uhr am Surfshop sein. Hoffentlich ist dann der Mitarbeiter auch schon wach und gibt mir dann ein Brett und dann gehe ich ja, eine Stunde, anderthalb rein, fahre wieder zurück. Ja, und dann ist auch schon der Rückflug.
Genau. Schon.
Porto hatte ich schon mal Tag frei, da ist es dann natürlich einfacher. Dann ja. Kannst du ja den Tag gestalten, wie du willst. Tel Aviv, aktuell natürlich nicht möglich, aber das war auch immer schön da zum Surfen, auch sehr spannend.
Ja.
Die Surf-Community da. Bilbao, also Nordspanien, war ich auch schon mal im Wasser. Ein Highlight dann, das war tatsächlich Birmingham mit Tag frei. Da hat eine Kollegin mich angeschrieben, die wusste, dass ich surfe. Die hat gesagt, hey Laurent, komm, da ist doch der Wave Garden.
Ja, klar.
Wave Bristol in der Nähe. Genau, ja, und oh, dann habe ich gesagt, ja klar, hatte ich gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Also ich wusste, dass da in England was ist, aber irgendwie interessiert hat es mich auch nicht so richtig. Ja, und da sind wir tatsächlich einen freien Tag dann auch vor Ort zu zweit oder zu dritt. Der Co-Pilot ist dann auch noch mitgegangen, der hat sich's aber nur angeschaut. Sind wir da im The Wave Surfen gegangen. War auch eine sehr spannende Erfahrung. Habe ich so noch nicht gemacht. Ja, genau. Ja, das waren so die Highlights vom Fliegen und Surfen.
Klingt nach einer Menge Optionen auf jeden Fall schon mal. Was würdest du denn sagen, ja, genau. wie viel Surftage kann man so im Monat vielleicht bekommen mit der Tätigkeit?
Dadurch, ja, du hast, genau, das ist eigentlich, ja, du hast einen Flug pro Monat, den du dir wünschen kannst.
Okay.
Beim Arbeitgeber. Der muss nicht erfüllt werden, aber da gibt's ja Seniorität und ob es reinpasst, aber meistens klappt das eigentlich jeden Monat. Und das ist, sagen wir mal, jetzt auf Langstrecke ist das ein Los Angeles, sagen wir als Beispiel, das ist dann 48 Stunden frei, also kannst du 2 Tage surfen gehen. Also das habe ich eigentlich früher jeden Monat.
Schon mal nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall, ja genau. Und wenn ich Glück hatte, ist halt noch zufällig ein anderer Flug dazu gekommen. Also wie gesagt, die kann man sich zwar wünschen, aber die haben noch viel geringere Wahrscheinlichkeit, dass das erfüllt wird. Aber wenn 2 da waren, habe ich mich natürlich auch gefreut, wenn ich dann auf 4 oder 5 Tage in dem Monat kann. Jetzt auf der Kurzstrecke, ja, ich versuche es auch irgendwie hinzukriegen, aber dann, wie gesagt, da klappt es vielleicht jeden zweiten Monat dann mal. Das ist klappt. Außerhalb der Ferien.
Ja, was ja auch immerhin schon mal mehr ist als für die meisten von uns, würde ich mal behaupten.
Ja, total, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja,
genau. Das klingt jetzt so, dass du der Kurzstrecke nicht unbedingt ausgesucht hast, sondern lieber Langstrecke gehabt hättest, oder hat das auch andere Gründe, dass Kurzstrecke dann doch Vorteile hat?
Das hat ganz andere Gründe. Bei meinem Arbeitgeber ist es so, dass du als Co-Pilot anfängst auf der Kurzstrecke, dann hast du die Option, auf die Langstrecke zu wechseln. War in meinem Fall, habe ich das gemacht. Und wenn du dann Kapitän werden willst, also der richtige Pilot, so was der Volksmund so immer denkt, dann musst du auf die Kurzstrecke zurückgehen. Okay. Also es gibt keine Option, auf der Langstrecke Kapitän sofort zu werden. Und dann fliegst du eben die Kurzstrecke, bis du quasi wieder an der Reihe bist für die Langstrecke, wenn du das dann machen willst. Und genau, dann kannst du erst wieder zurück. Also das ist eigentlich der Grund, warum ich wieder zurück auf die Kurzstrecke gegangen bin dann 2000.
Ja, okay, macht Sinn. Aber familiär hat's zwar.
Also Karriereschritt im Endeffekt.
Ja. Familiär stelle ich mir jetzt vor, ist es vielleicht auch angenehmer, ne, als wenn man die langen Übernachtungszeiten hat?
Nein, leider nicht. Da ich ja in Hamburg wohne und in München arbeite, bin ich tatsächlich auf Kurzstrecke mehr unterwegs als auf Langstrecke. Ah. Weil auf Langstrecke bist du zwischen 3 und 5 Tagen weg. Und klar, auf Kurzstrecke gibt es auch mal nur einen Tag, wo du fliegen gehst. Aber insgesamt bist du mehr weg.
Okay.
Also es gibt auch 5 Tagestouren in dem Fall, die Genau. Mhm. Aber da, also ich bin eigentlich auf Kurzstrecke mehr weg.
Okay, ja, siehst du. Wann fing das alles an? In welchem Alter bist du eigentlich Pilot geworden oder Co-Pilot oder bist eingestiegen in den Bereich?
Ja, in dem Bereich, ich sage immer so gern, mit zwei schon, war ich total begeisterter Flieger und alles, was mit Fliegen zu tun hatte, war so meine Riesenpassion. Liegt vielleicht auch an meiner Mama, die Flugbegleiterin war, bis ich zur Welt kam. Und genau, ich wollte eigentlich nie was anderes machen in meinem Leben, außer Pilot werden. Hab das dann auch mit 16 schon als Privatpilot gemacht. Also ich konnte fliegen, bevor ich Auto fahren konnte.
Okay.
Damals, genau. Und dann habe ich, wie gesagt, dann habe ich mich beworben. Und da gibt's ein Auswahlverfahren. Das waren, damals waren es einmal 2 Tage, einmal 3 Tage, wo man durch die Mangel genommen wird. Und dann hieß es, mit 20 war ich damals, ja, hast du bestanden, kannst bei uns die Ausbildung anfangen. Und genau, da habe ich das auch schon gemacht. Und dann war ich mit 22, habe ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das war damals alles noch sehr einfach, sehr schnell, sehr sicher, dass das so klappt. Ist mittlerweile ein bisschen komplizierter geworden. Und dann war ich mit 22 Co-Pilot. Wie gesagt, dann bis 26 auf der Kurzstrecke geflogen und dann gab es einen sehr großen Bedarf auf der Langstrecke. Dann bin ich auf die Langstrecke gewechselt mit 26.
Ja, das ist mal ein schönes Beispiel, dass es doch Menschen gibt, die schon in frühen Jahren eine Idee haben, was sie machen möchten und die verfolgen.
Ja.
Auch nicht selbstverständlich.
Ja, total. Ja, das stimmt. Nee, das stimmt. Ja, genau. Ja. Also das war schon eine große Passion von mir. Also ich mache das dann anscheinend immer sehr exzessiv. So wie Surfen auch und Kaffee mache ich auch sehr gerne viel.
Klingt gut. Wie schaut es denn mit dem Surfen aus? Wie kam das in dein Leben? Oder wann?
Ja, auch eine spannende Geschichte. Ich glaube, so wie viele in unserem Alter, 80er Jahre, kam das Windsurfen auf. Wir waren irgendwo, ich glaube, auf Mallorca damals. 87, 88. Ja, was macht der 8-Jährige da? Der geht halt dann mal Windsurfkurs machen. Ist der beschäftigt? Haben meine Eltern wahrscheinlich gedacht, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, ob ich das aktiv wollte oder ob die gesagt haben, hier, das ist doch eine gute Idee, mach mal. Genau. Also dieses typische Windsurf-Schein habe ich dann gemacht. Waren dann die Jahre danach, ja, auch irgendwo Türkei, Griechenland, wo man das so machen kann, eben mit dem Windsurfen beschäftigt, habe ich das aber wieder ein bisschen verloren. Und dann tatsächlich so mit 18 kam das nochmal ins Leben zurück. Vielleicht auch, weil ich einen Führerschein dann hatte und das Ganze einfacher war und irgendwo hinfahren konnte. Genau, ich habe ja damals, oder ich bin ja ein Luxemburger und bin in Luxemburg groß geworden, da gab es Kühlsee von einem Atomreaktor an der französischen Grenze.
Schön.
Da konnte ich das dann zu machen. Ja, genau, ja. Ja, es, genau. Der Vorteil war, dass das Wasser auch im Winter warm war. Und das fiel dann zusammen. Eben Abi habe ich dann gemacht. Und dann war es eben die Wartezeit, bis ich anfangen konnte mit meiner Ausbildung. Das war circa 3/4 Jahr, da habe ich dann nebenbei gejobbt und bin eben sehr viel Windsurfen gegangen. Dann das tatsächlich das erste Mal beim Wellenreiten war in der Ausbildung. In den USA waren wir da ja, in Arizona, und sind an den freien Wochenenden ab und zu an die Küste gefahren. Ja, und dann lagen da Surfbretter rum oder man konnte sie vielleicht leihen. Da bin ich das erste Mal surfen gegangen, hat mich aber gar nicht so gepackt. Und genau, wieder zurückgekommen, Job angefangen und dann meine Frau habe ich während der Ausbildung in Bremen kennengelernt. Die war Journalistin und hat für eine Frauenzeitschrift gearbeitet. Da ging es dann um eine Reisereportage nach Cornwall, da wo du, glaube ich, auch angefangen hast mit Surfen.
Nicht angefangen, aber ein wichtiger Schritt,
gesagt, ja. Wichtiger Schritt, ja, genau, okay. Da war es dann so, dass sie gesagt hat, es wäre doch ganz lustig für die Reportage, wenn wir da Wellenreitkurs machen. Sie war übrigens auch gleiche Karriere mit Windsurfen als Kind angefangen und auch immer sehr wasserverrückt. Ja, und dann haben wir das tatsächlich da gemacht und ich sage es immer gern, das war im Mai 2008, 13 Grad Wassertemperatur, 13 Grad draußen. Wir beide alleine mit einem sehr netten Surflehrer und wir waren beide total hooked. Mhm. Also trotz der widrigen Bedingungen würde ich sagen, also viele machen das ja dann irgendwo, ja, Bali-Urlaub oder wo es warm ist und entspannt in Boardshorts, aber wir dann in dicken Neo mit, ja, Handschuhe hat man nicht, aber Füßlinge hatten wir auf jeden Fall an. Ja, und da ging das dann los, da hat sich ja, unser Leben, würde ich sagen, sehr verändert, eben, dass dieses Surfen einen sehr große Stellen in unserem Leben einnimmt. Ja.
Und auch man, für euch beide dann, das ist ja auch.
Ja, für uns beide, ja.
Best.
Auf jeden Fall. Also das war, wie gesagt, das kann ich gar nicht sagen, was da Klick im Kopf gemacht hat, aber es war einfach diese Kombi, diese Ruhephasen beim Surfen.
Großer Unterschied zum
Windsurfen. Verbundenheit dann, mit der Natur. Genau. Viele fragen auch immer, ja, warum, das ist doch so langweilig, Wellenreiten. Paddelst du raus, wartest stundenlang auf irgendeine Welle und dann surfst du da wenn du Glück hast,
20
Sekunden. Genau, wenn's Pech hast, halt eine Sekunde. aber es ist halt eben diese Comedy, die ich so wahnsinnig gut finde und diese Ruhe und diese Verbundenheit mit der Natur. Das fand ich beim Windsurfen war das gar nicht so. Da bist du übers Wasser geknattert, hast irgendwo hinten eine Halse gemacht, bist du wieder zurückgeknattert. Und ich fand es eher ein Windsport als ein Wassersport. Zumindest die Verbundenheit mit der Natur.
Genau, ja.
Und dann ging es so weiter, ne? Dann.
Ja, das können viele nicht nachvollziehen, die es nicht ausprobiert haben, ne? Das ist, denke ich, aber, ja, das fühlen, glaube ich, die allermeisten SurferInnen so irgendwo, ne? Dass das ein wichtiger Punkt ist.
Ja. Wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, und dann ging es weiter, ne? Dann 2009 haben wir nochmal einen richtigen Kurs dann gemacht auf Fuerteventura war das. Bisschen ein Reinfall, das war im Süden von Fuerteventura, da gibt's diese eine Welle, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, die war ziemlich hart. Da hätte meine Frau auch schon fast aufgegeben, aber hat sie dann trotzdem noch durchgezogen. Ja, und dann ging es immer weiter, haben wir geheiratet, Hochzeitsreise nach Australien, da sind wir viel gesurft und ja, wie gesagt, da hat sich's geändert, ne? Also wir sind eigentlich jeden Urlaub, zumindest die Sommerurlaube, sind wir irgendwie surfen gegangen irgendwo.
Und bewegen wir uns da jetzt schon in der Zeit, in der du schon dann aktiv geflogen bist und dann auch die Stops zum Surfen gemacht hast?
Ja, genau. Also 2006 bin ich ja auf Langstrecke gewechselt. Da hatte ich auch eine lustige Sache. Da gab es damals diese Serien OC California und Laguna Beach, glaube ich, hieß die andere, auf MTV. Da sind die immer geskimboardet. Mm-hmm. Und das habe ich tatsächlich noch mal kurz ausgetestet, sogar mit dem Lehrer da in Laguna Beach. Das war das Erste, was ich so auf Langstrecke gemacht habe. Genau, und dann kam 2008, wie gesagt, der Surfkurs und dann habe ich das auch eigentlich sofort umgesetzt in den Zeiten vor Ort im Layover dann.
Ja. Okay, ja. Skimboard ist bei mir eher so, habe ich auch in Cornwall mal probiert, aber ich habe mich sowas von auf die Schnauze gelegt, ja, gleich zu Anfang. Genau. Irgendwie nicht weiter verfolgt.
Genau. Nee, genau. Ich hatte das damals mit, glaube ich, auch in Cornwall und da hat der Surflehrer gesagt, oh, it's a bone breaker. Also Knochenbrecher. Also es ist echt, mein Sohn macht es ab und zu, ich versuche es auch noch ab und zu im Urlaub, also es ist echt, wenn ich da
Es ist geil, wenn du Videos siehst, was Leute mit so einem Skimboard machen, die dann vom Strand in die Welle reinfahren, da eine Barrel im Shorebreak surfen und wieder raushauen, da denkst du, wow, geil, will ich auch, aber ist nicht so leicht, glaube ich, da einzusteigen.
Ja, die Realität sieht, die Realität sieht dann doch irgendwie anders aus.
Ja. Ich glaube, so mit Anfang, Mitte 40 werde ich mir das nicht mehr antun.
Nein, ich glaube auch, ja. Es wird nicht besser, leider.
Die Wellenlänge Spotify Playlist.
Ja, da haben wir schon ziemlich viel so Lifestyle-Sachen abgearbeitet, ziemlich viele Fragen, die ich gehabt hätte, hast du eigentlich schon so mit beantwortet. Deshalb gehe ich einfach nochmal so zu so einer meiner Klassiker-Fragen über. Vielleicht, ich habe dich nicht vorbereitet, vielleicht bist du aber darauf vorbereitet, weil du ja auch Hörer meines Podcasts bist. Gibt's für dich besonders gute, schöne Songs, die du mit Surfen verbindest, die du mit Fliegen und Surfen verbindest, die für dich wichtig sind in dem Zusammenhang?
Ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert vorher, was ich da nehmen könnte und was noch nicht in deiner Liste ist. Was habe ich mir aufgeschrieben hier? Jump von Van Halen finde ich eigentlich ganz cool, so zu reinkommen und warm werden.
Ja.
Ich glaube, das passt ganz gut. Und nachher dann am Lagerfeuer Sons of the East bin ich ein großer Fan. Das ist so eine australische Folk-Band und der Song heißt My Repair. Ist auch noch nicht in der Liste gewesen.
Ja, super, perfekt. Die nehmen wir gerne auf. Ich habe schon gedacht, du kommst jetzt mit extra breit und dem Fliegerlied um die Ecke.
Nee, tatsächlich dann doch eher die typischen, Also ich habe ja das Gefühl, wenn man zu den Konzerten geht, auch von Sons of the East, gefühlt die Hälfte kennt man auch irgendwie aus dem Line-Up hier Nordsee, Ostsee oder aus von Movie Surf Movie Nights oder was auch immer.
Ja, ich denke manchmal auch stark in Klischees, befürchte ich.
Ja, genau.
Cool, nehmen wir auf. Vielen Dank dafür.
Ja, super. Ja, gerne.
In deinem Instagram-Profil firmierst du ja unter Single-Fin-Surfer. Kann ich da raushören, dass du viel Longboard surfst oder auch einfach so Retro-Shapes allgemein?
Ja, ich habe ja 2008 quasi angefangen mit Surfen. Gut, da ist man eh auf einem längeren Brett erstmal unterwegs. Und ich glaube, das kam ziemlich mit der Zeit parallel dann, wo dieses Longboarden wieder langsam modern wurde. Und Instagram gab es damals noch nicht, aber ich glaube, da hat man noch Blogs gelesen oder Facebook, glaube ich, gab es so langsam. Ja. Darüber hat man das dann mitbekommen. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend, diese Longboard-Community und wie man da surft, auch eben mit der Welle, finde ich immer. Im Gegensatz zum Shortboarden, wo man die Welle immer
bekämpft
und bekämpft so ein bisschen. Ja, genau. Und ja, dadurch habe ich mich immer weiter in dieses Longboarden da rein fixiert und ich bin da großer Fan, genau. Also Single Fin Surfer, ich bin großer Fan von Single Fin Longboards, alles am besten über 9,4 Fuß und hart 50-50er Rails, mindestens halt diese 60er Jahre Shapes.
Ja, da.
Und
da wird sich mein neuer Co-Host, der Fabi, sehr freuen. Der ist ja auch riesen Single-Fin-Fan und macht eigentlich nur noch Single-Fins und seine Marke, die er gerade raus angefangen hat, jetzt die Time Machine Boards, sind alles so Retro-Shapes mit Single-Fin. Da wird es bestimmt.
Ja, da muss ich da mal
reinschauen. Da gibt's bestimmt bald auch ein paar mehr Infos zu im Podcast.
Ja, super. Ja, genau. Also genau. Ich habe natürlich auch andere Bretter probiert. Es gibt auch, das geht natürlich nicht immer hier mit dem dicken Single Fin 9,6 da in den Wellen, besonders so Nordsee, Ostsee ist da teilweise schwieriger. Da gehe ich natürlich dann auch auf andere Bretter. Also wir haben schon ein paar da im Keller stehen. Ich habe noch so einen 8 Fuß. Egg-Shape eher ist das. Das ist super für die Nordsee. Genug Auftrieb, wenn die Welle dann doch nicht so groß ist. Und da kannst du halt auch diese kleinen, schnellen 1-Sekunden-, 2-Sekunden-Wellen gut mit abreiten. Habe auch noch so einen 6-Fuß Fisch, Retro-Fisch da stehen. Ja, da tue ich mich noch schwierig. Ich nehme den ab und zu mal mit irgendwo hin, aber da muss die Welle halt auch schon ordentlich sein, damit ich da Spaß mit hab, weil das jetzt in der Nordseewelle da zu probieren, das ist halt ein riesen Aufwand für wenig Outcome.
Genau, kenne ich auch.
Aber mache ich auch ab und zu. Aber wie gesagt, meine 1A-Wahl wäre immer ein Longboard. So ein schönes altes.
Und wenn wir da jetzt auf die Fliegerei zurückkommen, kannst du so ein Longboard da einfach mal mit an Bord nehmen? Ist das nicht problematisch?
Ja. Nee, das ist ja Riesenproblem, leider tatsächlich. Das ist auch für mich als Pilot nicht so einfach, weil ich ja in Hamburg wohne, dann nach München müsste. Das muss ich selber auch als Passagier machen, muss dann dementsprechend auch die Gebühr zahlen fürs Surfbrett. Und das lohnt sich überhaupt nicht. Also das ist innereuropäisch schon teuer, das Longboard mitzunehmen. Da glaube ich, lohnt sich's gerade noch, wenn du eine Woche Urlaub machst. Auf Langstrecke macht das überhaupt keinen Sinn. Also tatsächlich nicht. Deswegen, wie gesagt, in L.A. hatte ich ein Brett mir gekauft oder mittlerweile sogar das zweite war das jetzt schon. Und San Francisco, wo ich viel war, da hatte ich einen sehr netten Surfladen, der mir das immer genau für 24 Stunden gegeben hat, von 9 bis 9 am Tag danach. Und dann hatte ich auch meine zwei Surftage da quasi.
Ja, okay, gut. Das heißt also...
Genau. Deswegen hatte ich noch nie ein Brett dabei.
Ja, macht ja auch Sinn. Ist ja eigentlich auch so ein, es ist immer so, dass bei Fernreisen so eine Sache auch, ne? Irgendwie man möchte gerne sein eigenes Brett mitnehmen. Es ist aber immer so ein Aufwand und dann auch so teuer, dass man dann doch schnell sagt, naja, dann leihe ich dann doch ein Board vor Ort. Aber ist manchmal natürlich auch schade. Ja, gerade wenn man so sein Board hat, mit dem man irgendwann familiar ist, ne?
Es ist total schade, besonders, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme aufs Old, Shape Longboard, so eins auf der Welt hier zu kriegen, zu mieten, ist total schwierig, tatsächlich leider. Also es gibt Spots, die spezialisiert sind, weil es eh eine Longboarderwelle ist. Die haben mittlerweile auch in der Pampa solche Bretter dann liegen, aber insgesamt ist es schon total schwierig.
Nimmst du dann eher schon so im Vorfeld Kontakt zu den lokalen Surfshops auf und fragst, was da vorrätig ist oder wie gehst du da ran?
Ja, ich versuch's schon, aber viele verstehen's dann auch nicht, weil es ist dann doch noch immer mit dem Longboard irgendwie eine Nische, ne? Ja. Also viele machen dann, entweder es sind Anfänger, dann ist es eh wurscht, was du hast, dann einfach, sagen wir, alles ab 7, 8 Fuß ist surfbar und die anderen wollen ihr Shortboard haben und das ist halt auch irgendwie einfacher zu kriegen. Also es ist schon schwierig.
Naja, okay. Ja. Tja, ich habe mir die Frage hier notiert, du hast ja eigentlich schon beantwortet. Für dich ist Pilot ein Traumjob, höre ich raus, ne?
Ja, total, ja. Es hat natürlich auch seine Kehrseiten, wie du schon vorhin gesagt hast, mit Familie irgendwann, dann muss man halt gucken, wie man es hinkriegt. Da haben wir Gott sei Dank ein paar gute Teilzeitmodelle. Damit kann man dann beides gut unter einen.
Okay, ja. Ist es sehr fluggesellschaftsabhängig, würdest du sagen? Ich weiß nicht, kannst du deine Fluggesellschaft gerne nennen, wenn du da ein Lob für über hast? Oder auch nicht, wie du willst.
Ja, es ist eine große deutsche Fluggesellschaft, sagen wir es mal so. Mach keine Werbung hier. Ich glaube schon, dass es abhängig ist. Aber ich habe jetzt einen Kumpel, der wohnt in Portugal, arbeitet dort bei einer Fluggesellschaft, die haben auch Teilzeitmodelle. Ich glaube, das gibt's irgendwie schon überall. Also ich weiß jetzt nicht, ob es im Nahen Osten oder in den USA, ich glaube, da ist mit Teilzeit eher nicht so, sieht's nicht so gut aus. Aber das liegt da auch, glaube ich, einfach an allen Jobs, ne? Also ich glaube, in den USA Teilzeit arbeiten, das gibt's nicht. Da arbeitet man eher in zwei Jobs, als dass man einen Job noch die Arbeit reduziert. Nö, und so mit der Teilzeit ist das mit der Familie schon unter einen Hut zu bringen.
Wie siehst du es so vom gesundheitlichen Aspekt her? Man hört immer viel über Strahlenbelastung und Jetlag und alles, was natürlich irgendwo den Körper irgendwo beeinträchtigt. Ist es für dich so ein Modell bis zur Rente? Oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Modell bis zur Rente. Körperlich, klar. Gesund ist das bestimmt nicht. Auf Langstrecke ist es einfach, wie du schon gesagt hast, Jetlag, was das Problem ist. Oder Jetlag ist übertrieben. Also du kommst ja gar nicht so in die Zeitverschiebung rein, weil du gar nicht so lang da bist. Bist ja 24 bis 48 Stunden vor Ort. Aber ich habe schon eine gute Schlafhygiene immer gehabt. Ich bin immer dann in den USA zum Beispiel um 20 Uhr lokal im Bett gewesen, weil ich wusste ja, ich wache eh um 4, spätestens um 5 Uhr morgens wieder auf. Und dann habe ich ja meine 7-8 Stunden Schlaf bekommen, da war das ganz gut. Das Problem ist halt immer dann der Rückflug, der geht immer durch die Nacht. Also egal, wo du auf dieser Welt hinfliegst, die Rückflüge sind, glaube ich, 99,9% Nachtflüge. Die sind natürlich sehr anstrengend. Aber auch dann zu Hause bin ich immer Punkt 8 Uhr lag ich im Bett mit Kind. War es natürlich noch einfacher, der lag ja dann auch schon in meinem Bett. Und ja, dann habe ich auch meine 11 Stunden bis 7 Uhr geschlafen und dann ein bisschen Sport gemacht und dann ist man auch schon wieder in der Zeit.
Ja, okay.
Das ist halt der Vorteil natürlich der Kurzstrecke, da hast du das nicht so heftig. Da musst du zwar auch mal irgendwie um 4 Uhr nachts aufstehen, weil die Flüge halt früh rausgehen, aber insgesamt hast du da halt keine durchflogenen Nächte.
Und dann hast du vielleicht noch den Benefit, den Seelenbalsam eines schönen Surfs an einem irgendeinem geilen Strand zwischendurch. Das hilft ja auch immer nochmal zur Gesundheit.
Ja, perfekt, genau. Ja, total. Ja, genau. Also diese Work-Life-Balance war oder ist schon sehr gut gewesen. Auf der Langstrecke, was das Surfen angeht, natürlich nochmal besser. Aber auch mit der Kurzstrecke passt das eigentlich mit, wie gesagt, mit Teilzeit auch ganz gut. Also in Vollzeit ist es schon sehr, sehr viel.
Fühlt sich so eine Surf-Session, wenn du als Pilot ankommst und dann auch so ein bisschen mit Schlafzeiten und allem loshetzt, um dann irgendwo den Strand mitzunehmen, sehr unterschiedlich an zu, wenn du im Urlaub bist und surfen gehst?
Ja, schon. Also das ist, ja, du hast halt natürlich immer im Rücken noch die Arbeit, ne, die entweder sehr schnell dann dahinter kommt, jetzt auf Kurzstrecke eben 1-2 Stunden später geht's los, auf Langstrecke dann, ja, sagen wir mal 8-9 Stunden nach dem Surf los. Ja, und muss sich ja auch irgendwie ausruhen, weil es ja dann doch ein sehr verantwortungsvoller Job ist. Ja. Legt sich also nochmal hin, ne? Also es ist schon nicht das Gleiche wie irgendwo 3 Wochen im Urlaub oder 2 Wochen im Urlaub einfach vor sich hin leben, gucken, was der Tag bringt. Ja. Und ja, du kannst es ja auch nicht aussuchen, wann du gehst, ne? Also es ist ja dann auch irgendwie fix, ne?
Ja, ja,
also
ja.
Gehst halt morgens ins Wasser, weil du musst ja nachmittags schon wieder arbeiten gehen. Aber es ist trotzdem super geil, ne? Also die anderen gehen halt irgendwie joggen vor der Arbeit und ich schmeiß mich nochmal eine Runde aufs Surfbrett und
geh surfen. Ja. Ich muss immer an meinen Job in Cornwall denken, wo ich am Meer quasi gelebt habe und der eine, der Dave, der Engländer, der da war, der ist wirklich immer, der ist, bei jeder Sekunde ist der ins Wasser und kam dann immer noch in die Küche gehetzt und hat noch Sand immer an der Stirn irgendwo. Das wird als Pilot so nicht klappen, ne?
Ja, sehr geil. Nee, nicht ganz so. Aber ich habe schon noch das Salzwasser dann ab und zu auch während des Fluges aus der Nase getroffen.
Ja, stimmt, wurde. Ja.
Das war dann schon ganz lustig irgendwie.
Ich habe gerade so ein bisschen leichte Erkältung, irgendwie so Nasennebenhöhlen und mache gerade Nasendusche. Da habe ich diesen Effekt auch mal wieder so landlocked. So, ja, so ein bisschen, genau. Erinnert total, mich ein bisschen an Langzeit-Sessions.
Ja, genau, ja.
Vielleicht noch Frage, wer das jetzt auch spannend findet, auf jeden Fall so als Option, vielleicht gerade für jüngere ZuhörerInnen. Kannst du irgendwas sagen, was so Grundbedingungen sind, die man als Pilot erfüllen sollte, um überhaupt eine Chance zu haben?
Ja, gesundheitlich meinst
du? Ja, wahrscheinlich
oder?
Gesundheitlich, denke ich mal, ne? Also gut, Schule ja, ist genau, eine Sache, also es, ne, aber.
Gibt, genau. Ja, also es wird tatsächlich aktuell sehr viel gesucht. Also momentan ist ein guter Zeitpunkt, sich wieder zu bewerben. Genau, Gesundheit muss natürlich irgendwie da sein. Mittlerweile, man darf Löcher in den Zähnen haben. Das gibt immer dieses Gerücht, dass
das man keine Probleme hat. Hatte ich auch noch im Kopf tatsächlich, ja.
Ja, genau. Brille geht's mittlerweile auch problemlos. Ich glaube, ein Kollege hat jetzt letztens sogar gesagt, ich glaube, bei der Erstuntersuchung sogar plus minus 3 Dioptrien. Okay. Also auch gar nicht mehr so streng, so als das bei mir war. Ich glaube, bei mir war es plus minus 1 Dioptrie damals. Und ja, allgemein normaler gesundheitlicher Gutstand, also Gesundheitsstand. Also man muss jetzt nicht Top-Athlet sein oder irgendwas. Ja, ich glaube, Abi wäre ganz gut, zumindest verlangen das einige Airlines später. Also ich glaube, die Lizenz kann man auch ohne machen, aber wenn es dann um die Jobsuche geht nachher, muss man, glaube ich, schon, oder wäre es gut, ein Abi zu haben. Und ja, man gibt halt mehrere Wege. Entweder man zahlt das Ganze vorab selber, geht zu einer Schule, oder man versucht, Airlines zu finden, die einem das zumindest teilweise sponsoren. Mhm. Oder eine eigene Flugschule haben, wo man dann, ja.
Sprich, du hast quasi mit 16 schon angefangen und hast da schon viel vorbereitende Sachen gehabt in deinem Hobby.
Ja, genau. Also ich habe mit 16 dann privat als Hobby das irgendwie gemacht. Genau, meine Mama war so nett, hat mir tatsächlich die Lizenz selber, hat sie mir gesponsert, und danach bin ich dann immer, habe ich Nebenjobs gemacht, mir die Flugstunden dann zu finanzieren, und habe mich dann beworben, wie gesagt, und da gab es einfach diese Auswahltests, die gibt's heute noch immer so, sind, glaube ich, nicht mehr ganz so lang, und man macht erstmal Tests, um quasi an der Flugschule angenommen zu werden, und da gibt's nochmal separat Tests, weil mein Arbeitgeber mittlerweile viele Airlines hat, und da wird nochmal dann geguckt, wo man zu welchem oder wo Bedarf ist und zu welchem man hinkommt, und da wird dann nochmal extra nachher einfach ein Assessment Center. Mhm.
Ja, okay, gut, ja. Werbung. Oh ja, den Werbeblock möchte ich heute kurz vor Weihnachten mal nutzen, um eventuell meinem lieben Bruderherz Sascha zu helfen. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus der ein oder anderen älteren Podcast-Folge, wo er schon mal zu Gast war. Der ist nämlich derzeit mit seiner Frau und seinem Hund auf Vanlife-Europa-Tour. Und bisher waren sie eher in Osteuropa und jetzt in Italien unterwegs. Nun geht's ein bisschen Richtung Surfregion. Und der Plan war eigentlich, sein Surfbrett demnächst hier zu Hause abzuholen, weil er hier eigentlich einen Job in Deutschland hatte. Der ist nun geplatzt und dadurch ist auch sein Besuch ins Wasser gefallen. Ja, wie kriegt er nun sein Surfbrett? Ich hab angeboten, ich probiere mal, vielleicht ist ja jemand von meinen HörerInnen gerade irgendwo auf dem Weg in den Süden. Vielleicht fährt jemand von euch ja in den nächsten Wochen von Norden, kommt die A7 runter und könnte sein, ich glaube, 7-4 Mini-Malibu mit gen Süden nehmen. Derzeit ist er auf Sizilien. Nach Weihnachten geht's die Küste entlang über Levanto bis runter nach Tarifa in Andalusien und dann zum Überwintern nach Marokko rüber. Ja, aus mir spricht hier übrigens auch einfach mal Latenta oder auch blanker Neid. Also auf jeden Fall, falls das für dich eventuell auf der Strecke liegen könnte, melde dich gern bei mir. Dann würde ich dir oder meine Eltern dir gerne das Surfbrett übergeben und könntest es mit meinem Bruder austauschen. Wäre eine super coole Aktion, wenn das klappt. Interaktive Podcast-Hilfe quasi. Andernfalls muss ich Sascha wohl mit Leihausrüstung begnügen. Auch kein Drama. Das Surfbrett steht genau genommen in Seesen im Harz, direkt an der A7. Da könnte man es abholen. Ich bin gespannt, ob sich jemand meldet. Ansonsten brauchst du vielleicht noch irgendwas zu hören über die Feiertage, wenn da schon keine Surf-Podcast-Episode von mir rauskommt. Da möchte ich nochmal meinen Zweit-Podcast, den Podcast Stärke beginnt im Kopf, vorschlagen. Vor 2 Wochen war da ja schon Micha Zürdewagen vom DWV zu Besuch, und am kommenden Donnerstag, den 21.12., erscheint das Interview mit Mental- und Nationaltrainer der deutschen Surf-Nationalmannschaft Martin Walz. Ein irre spannendes Gespräch gewesen, wie ich finde. Ich verlinke den Podcast hier in den Shownotes, und ab Donnerstag, den 21.12., kannst du auch darauf zugreifen und die Folge hören. Ansonsten natürlich wieder mal nochmal beste Weihnachtsgrüße und vielen Dank an Markus von Freaks of Fashion, der auch heute wieder spontan dieses schicke Titelbild auf Papier gebracht hat und es mir in digitaler Form zukommen lassen hat. Vielen Dank für die Hilfe. Guckt doch schnell noch mal bei freaksoffashion.com rein, falls da noch irgendein Weihnachtsgeschenk braucht. Allerhand cooles Zeug, was es da zu erwerben gibt. Für den Surfbuddy allemal richtig, aber auch für alle anderen Bekannten finden sich schöne Dinge dort. Werbung Ende. So rein von der Surf Work-Balance her, mit anderen Berufen, die es an Bord gibt. Es gibt ja auch den recht bekannten Blog von der Dani, ne, die Flying Surf, die Stewardess, die Flugbegleiterin, die auch schon viel darüber geschrieben hat. Was würdest du sagen, Gibt es irgendeinen Beruf an Bord, der noch prädestinierter ist für mehr Surfen als Pilot? Oder kommt es aufs Gleiche hinaus?
Nee, es kommt genau aufs Gleiche raus, Pilot oder FlugbegleiterInnen. Wir haben ja die gleichen Flüge, die gleichen Ruhezeiten. Ja. Also von daher ist das genau das Gleiche. Also man muss halt einfach den Biss haben, es auch zu machen. Also viele surfen und machen es trotzdem nicht unterwegs, weil es ihnen zu viel Aufwand ist oder ja, warum auch immer. Also ich habe mir halt immer die Mühe gemacht, es auch zu machen. Und ja, aber beide Jobs gehen genauso gut. Und Flugbegleiterin, ja, das ist natürlich einfacher und schneller daran zu kommen. Bewerbst du dich und hast 6 Wochen Ausbildung und dann bist du schon unterwegs. Gibt es auch ein sehr bekanntes Beispiel, ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist, Jeff Johnson, der ist ein Fotograf, auch Surffotograf teilweise, der war Flugbegleiter auch immer nebenbei und von dem habe ich auch schon mal einen Podcast gehört oder gelesen, der hat tatsächlich auch das genutzt, um nebenbei surfen zu gehen und auch die Vorzüge des verbilligten Fliegens zu nutzen, um irgendwie hinzufliegen.
Okay. Falls du da irgendwie noch was online findest, kannst du mir das ja mal schicken. Verlinke ich dann auch gerne in den Shownotes auch den Blog von der Dani. Der ist ja auch ganz lesenswert, was man da so findet. Dann kann man da noch ein bisschen weitere Informationen holen. So Stichwort Crew fände ich ja noch interessant. Hat man ein Mitspracherecht, mit wem man unterwegs ist? Hat man eine feste Crew irgendwo im weitesten Sinne oder sind das immer andere Leute?
Immer andere Leute tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute es mittlerweile gibt. Wie gesagt, ich bin ja in München stationiert. Da haben wir, glaube ich, 1500 Piloten und ich würde mal sagen 10.000 bis 15.000 FlugbegleiterInnen. Und das ist reiner Zufall. Mhm. Also man kann versuchen, jetzt als Cockpit-Crew, wenn man sich kennt, beide den gleichen Flug sich zu wünschen, habe ich auch schon so gemacht, auch mit Kollegen, die gesurft sind, dass man das zusammen macht. Also das geht schon, aber das muss halt überhaupt nicht klappen. Ja. Ne? Das sind immer 2 bis 3 Positionen und man kann sich gegenseitig da rausstreichen aus den Flügen, je nachdem, wer das letzte Mal da war. Und also wie gesagt, man kann es versuchen, aber muss nicht.
Also man kann probieren, sich so eine kleine Surf-Crew an Bord aufzubauen, aber das ist immer unterschiedlich.
Ja, es gibt
mit dem Co-Piloten genauso auch, ja?
Genau, ja, genau. Also es gibt noch immer tatsächlich auch so eine Flying-Surf-Gruppe bei Facebook, wo wir uns zusammengetan haben und Tipps ausgetauscht haben oder da konnte man sogar Dokumente hochladen, wo man wie surfen gehen kann. Ja, das war eigentlich ganz lustig. Aber es ist halt eine kleine Community auch natürlich.
Was würdest du so ganz grob schätzen, wie viele Leute sind das, die wir da so tätig sind?
Ich glaube, 70 Leute maximal sind da in der
Gruppe.
Könnte ich aber auch nochmal
nachschauen. Ist ja schon eine Nummer irgendwo, ne? Also ich meine, wenn man bedenkt, wie viele Leute mittlerweile irgendwo sich mit Surfen beschäftigen anscheinend in Deutschland. Aber 70 ist ja schon mal nicht wenig. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden mal trifft, der schon mal vorhanden zumindest ist.
Ja, genau, auf jeden Fall, ja, genau.
Ja, super spannend. Ausrüstung hast du schon angesprochen. Da ist es schwer, wirklich was mitzunehmen. Einer Interviewpartner dieser Woche, der hat leider krankheitsbedingt abgesagt. Ich habe noch ein Gespräch, das dann dieses Jahr anknüpft mit dem Stefan von Tripsticks, der tatsächlich aufblasbare High-Performance-Surfbretter entwickelt und vertreibt mittlerweile, glaube ich, wieder in Eigenarbeit. Da bin ich gespannt, was der erzählt, was der alles für Modelle hat. Die sollen wirklich funktionieren wie ein wirklich gutes Hardboard. Vielleicht ist sowas ja eine Option dann auch für zukünftige Flüge.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, wenn es unter 2 Meter ist, ist das Ganze ja eigentlich sehr easy. Da kann man das Surfbrett immer alternativ zum Koffer mitnehmen. Mhm. Also wenn man auch seine ganzen Klamotten ins Surfbrett reinschmeißt, man ein Gepäckstück quasi mit dem Tarif drin hat, klappt das meistens ganz gut. Genau, über 2 Meter wird es ja dann ein bisschen komplizierter.
Stimmt, ja.
Was ich noch empfehlen kann, was immer geht, sind Surfmatratzen. Die habe ich tatsächlich auch ab und zu schon mitgehabt. Die passt halt ganz normal in den Koffer. Das ist ja wie ein Boogieboard oder der Vorgänger, glaube ich, des Boogieboards. So eine Matratze, die man aufblasen kann. Seine Surf-Finnen hat man ja dann auch da, also die für die Füße, meine ich, Flossen hat man dabei. Und damit kann man auch Spaß haben. Also hatte ich auch schon ab und zu mit.
Ja, stimmt. Das ist auch nochmal ein Thema, das ich mal irgendwann mal nochmal mal wieder aufmachen kann. Ich habe mal irgendwann eine Folge schon mal gemacht, so mit so Tipps. Da habe ich mir auch selber viel belesen, wo Leute dann Tipps gegeben haben, wo man überall Sachen verstecken kann, die man in den Boardbag mitnehmen kann, dass man möglichst diese Double Boardbag sich besorgt oder eine Triple und die vollstopft mit allem Möglichen und dann quasi keinerlei Aufpreise hat und so. Ne? Da kann man irgendwann mal wieder.
Also 2 Meter, 23 Kilo kann man total ausnutzen und kann ich auch nur so empfehlen.
Vielleicht, abschließend noch so die Frage, du hast schon gesagt, deine Frau ist auch begeistert am Surfen. Dein Sohn ist 11 Jahre, glaube ich, wenn ich es eben richtig gehört habe. Seid ihr da als Familie dann auch schon viel unterwegs und alle schon voll am Surfen? Oder wie sieht das aus bei euch?
Ja, sieht tatsächlich mittlerweile so aus. Wir haben sehr früh angefangen, auch weitere Reisen mit ihm zu machen, auch zum Surfen. Haben uns dann, wie du auch im letzten Podcast schon erzählt hast, ja, dann wechselt man sich natürlich erstmal ab als Eltern. Einer bespaßt das Kind am Strand. Ja. Aber auch schon damals mit 2 hat er so ein Mini-Boogie-Board. Und da waren so Pfützen am Strand und er hat das dann bei uns wahrscheinlich einfach abgeschaut, ist dann in die Pfützen mit diesem Boogieboard, hat sich da draufgelegt, hat dann diese Paddelbewegung gemacht und hat da versucht aufzustehen. Also das war irgendwie ohne Druck, hat er das von sich aus alles gemacht. Sehr lustig. Und ich sage immer, genau, mit 3 hat er dann tatsächlich, waren wir an der Ostsee, da war so ein Stand-Up-Paddle-Festival, waren wir ein bisschen gucken und da konnte man ja Stand-Up-Paddles probieren und dann haben wir ihn da drauf gesetzt und mal in so eine Mini-Welle reingeschoben. Das war so mit 3 seine erste Welle und ja, der ist total hooked. Ich sage immer, das ist der Schlimmste von uns dreien. Also wenn wir paar Wochen oder Monate, also die Winterzeit ist natürlich immer die schwierige, weil im Sommer kriegt man es ja dann doch irgendwie immer hin, irgendwo hinzufahren. Ja, da ist er immer total außer sich, wenn er nicht ins Wasser kommt. Und mittlerweile muss man auch sagen, ist der Beste von uns dreien.
Ja, das glaube ich.
Was das Surfen geht schnell. Ja, dann, ja. Die können das einfach. Also wie gesagt, der hat theoretisch mit 3 seine erste Welle da gesurft und will nichts anderes.
Bessere Voraussetzungen gibt's nicht. Ja, da muss ich noch ein bisschen Arbeit leisten.
Nee, das ist super.
Aber wenn wir unseren ersten Surfurlaub jetzt Kurs haben, ich glaube auch dass ich meine Kinder da jetzt auch endgültig dann noch so anfixe. Wir waren ja auch schon mal begeistert dabei und haben dann sich am Strand auf das Brett gestellt und machen ständig irgendwelche Bilder und sonst was für mich zu dem Thema und so. Und dann merken schon, wie wichtig mir das ist und da bin ich gespannt, was sich entwickelt. Aber das Beste, was man machen kann, die Kinder dafür verantwortlich machen, dass die Surfurlaube geplant werden.
Ja, genau, so ist es. Ja. Total. Genau, und ich glaube, ab 9 gibt es ja auch die meisten Surfkurse. Also spätestens dann, denke ich, mit 9 kriegt man die Kinder dann auch dazu, wenn sie es nicht freiwillig vorher schon wollen, so wie in unserem Fall.
Ja, super cool. Laura, dann vielen Dank für die vielen Infos. Wie gesagt, ich verlinke gerne deinen Instagram-Account und besagte Quellen zu dem Thema. Kann man bestimmt sich an dich auch noch wenden, wenn man Fragen hat. Vielleicht trifft man dich ja mal irgendwo auf einer Reise, wenn du dich vorstellst.
Ja, würde mich freuen. Genau, einfach melden, dann darf man auch zumindest am Boden, darf man gerne ins Cockpit aufschauen oder wenn sonst Fragen sind, nur zu damit.
Ja, super cool. Ja, dann schöne Grüße nach Hamburg erstmal und bis bald.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke auch.
Dankeschön. Bis dann.
Ach ja, das war doch wirklich mal ein spaßiger Abschlusstalk für dieses Jahr. Falls du mehr Infos zu dem Thema wünschst, Laurents Instagram-Account ist in den Shownotes verlinkt, ebenso der Insta-Account von der besagten Stewardess Dani, der Dani Flying Surf Blog. Den Blog, den gibt's anscheinend nicht mehr. Ich habe gerade gesucht und habe ihn nicht gefunden. Vielleicht hat sie diese Internetpräsenz tatsächlich platt gemacht und beschränkt sich nur noch auf Instagram. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall finden sich da Informationen, aber auch bei Laurent könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr da irgendwo Interesse habt an dem Thema. Außerdem gibt's in den Shownotes natürlich die Spotify-Playlists, vielleicht für die Silvesterparty oder zum Entspannen am nächsten Tag und Kater bekämpfen. Meine Podcast-Partner findet ihr samt Rabattcodes. Da gibt's mittlerweile auch verschiedene Bereiche, die ich da abdecke. Und natürlich meine Kontaktdaten für Feedback jeglicher Art. Schreibt mir auch gern, falls ihr die Möglichkeit seht, das Surfbrett von meinem Bruder auszuliefern. Eine gute Tat zum Jahreswechsel vielleicht. Würde ich mich irre freuen, wenn da was zustande kommt. Gute Tat an mich wäre zum Beispiel, wenn du meinen Podcast abonnierst, mir vielleicht 5 Sterne auf Spotify hinterlässt oder vielleicht sogar eine Textrezension bei Apple Podcast. Das wäre auf jeden Fall mega cool, für mich ein gutes Weihnachtsgeschenk. So, dann wünsche ich dir erstmal ein paar nette Feiertage und den ganzen Dezemberkram obendrauf. Am 8.1.24 hören wir uns wieder. Tschüss.
Ja, schon geil, einfach mal so auf Berufswegen um die Welt zu kommen und ein paar coole Welt zu scoren, ein paar Breaks zu checken. Ja, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, als Pilot werde ich, glaube ich, nicht mehr jetzt. Ja, mal sehen. Klingt aber auch nicht ganz unstressig, ehrlich gesagt. In so einer Pause mal ins Meer hetzen, eine Runde zu surfen und dann auch relativ zeitig wieder zurück und noch Schlafzeiten einhalten. Naja, aber was tut man nicht alles für Wellen, ne? Wem sagt er das? Meine nächste Welle kommt davon, Freunde. Ich wünsche frohe Weihnachten und natürlich einen guten Schlaf.